Dankeschön an das Lobpreisteam, dass ihr uns mitgenommen habt in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart von Jesus. Und aus dieser Gegenwart heraus wollen wir jetzt auch auf das Wort Gottes hören. Fritz hat schon erklärt, wir sind mitten in einer Predigtreihe zum Thema Apostelgeschichte unter der Überschrift Church on Fire. Es geht also um eine Kirche, die dafür brennt, Jesus näher zu kommen und Gutes für die Menschen zu bewirken. Zu der Predigtreihe gehören natürlich diese Predigten. Ihr findet das Skript dazu, wenn ihr den Scan macht an den Stuhllehnen, dann könnt ihr das auch in verschiedenen Sprachen lesen. Es gibt aber nicht nur die Predigten, es gibt einen Bibelleseplan. Da draußen liegen noch ein paar Exemplare davon, sehr schön, aber ihr könnt es auch scannen über den gleichen Code und dann habt ihr es elektronisch. Und es gehören weitere Abende dazu. Der Gebetsabend ist vorhin schon angesagt worden, morgen um 19 Uhr mit Dr. David Thomas aus den Vereinigten Staaten. Sicher ein ganz besonderer Abend. Und ich weise euch auch hin auf den Vertiefungsabend am 11. März, auch um 19 Uhr hier in der Gemeinde mit Felix Ronsdorf, wo es um das Thema Vielfalt der Geistesgaben geht. Also eine Menge Programm, eine Menge Möglichkeiten, auch tief einzusteigen in dieses Thema und dabei Gemeinschaft zu haben. Wir haben gehört in der Apostelgeschichte, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, wie er in den Himmel aufgenommen worden ist. Wir haben viele Predigten darüber gehört, wie Jesus an Pfingsten den Heiligen Geist geschickt hat, wie die Gemeinde gegründet wurde, auf welchen Prinzipien die Gemeinde beruhte und bis heute beruht. Und letzte Woche hat Felix uns darüber berichtet, wie in Apostelgeschichte 3 eine ganz besondere Heilung geschieht. Ein Mann wird gesund gemacht, der 40 Jahre alt ist, von Kindheit an gelähmt, ein stadtbekannter Bettler. Eine Riesensensation und Felix hat mit uns in diesem Zusammenhang über das Thema Heilung gesprochen. Und heute machen wir genau da weiter mit Apostelgeschichte 4 und 5. Einen kleinen Teil lassen wir zwischendurch aus, der kommt dann später noch. Aber die Teile, die wir jetzt heute miteinander lesen wollen, haben etwas zu tun mit, nicht mit Heilung, sondern mit Gegenwind, mit Mut und mit einem starken Gebet. Es geht um Mut. Und ich will mal mit dieser Frage anfangen. Vielleicht habt ihr euch das auch schon manchmal gefragt. Wie kann man so mutig sein, wie manche Menschen das sind? Heute Morgen sind unsere Gedanken natürlich ganz besonders bei den Menschen im Iran und bei dem, was da gerade passiert. Fritz hat vorhin auch schon dafür gebetet. Und ich denke, wir sind alle ein bisschen ratlos, verzweifelt darüber, was in dieser Welt los ist. Und wir wissen, da sind Menschen, die wirklich leiden. Und viele Menschen aus dem Iran sind auch hier in dieser Gemeinde. Und ich möchte euch sagen, wir werden nicht nur heute für euch beten und wir sind an eurer Seite. Wir wissen, dass ihr euch Sorgen macht um eure Freunde, um eure Verwandten. Und wir wissen auch, dass noch vor wenigen Wochen sehr, sehr viele mutige Menschen im Iran auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Und viele von ihnen sind erschossen worden. Tausende. Sie sind trotzdem rausgegangen. Wie kann man so mutig sein? Ich habe euch hier auch ein Bild mitgebracht von Alexander Nawalny, von dem er jetzt in den letzten Wochen dann auch offiziell mitgeteilt wurde, mit welchem Gift der russische Staat ihn endgültig umgebracht hat. Er war ja schon raus aus Russland nach der ersten Vergiftungsattacke. Er war ja schon in Deutschland im Krankenhaus. Er ist wieder zurückgegangen. Bei ihm hatte sein ganzes Wirken auch einen ausdrücklichen Hintergrund in seinem christlichen Glauben. Und trotzdem frage ich mich, wie kann man so mutig sein? Und das zieht sich ja durch die Geschichte. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht von den Geschwistern Scholl. 22. Februar 1943, von den Nazis umgebracht. weil sie Flugblätter verteilt hatten. Wie kann man so mutig sein? Dietrich Bonhoeffer, einer der berühmtesten christlichen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Und überall auf der Welt, durch die Geschichte und bis heute, denken wir hier in einer christlichen Gemeinde natürlich besonders an Christen, die für ihren Glauben einstehen und dafür Leid, Nachteile und manchmal sogar den Tod in Kauf nehmen. Wir sind hier verbunden mit der Aktion Verfolgter Christen, die Christen an vielen Stellen unterstützen, und das lege ich euch ans Herz. Wenn ich so an mich denke, dann muss ich sagen, ich bin nicht so mutig. Ich bin ja auch gar nicht in so einer Lage. Natürlich nicht. Also wenn ich hier zu einer Demonstration gehen will, dann ist es vielleicht eher die Frage, ob ich mir dafür Zeit nehme und ob mir das wichtig genug ist. Aber mir passiert da ja nichts. Aber natürlich gibt es auch in meinem Leben und bestimmt auch in eurem Situationen, wo sich die Frage stellt, mache ich jetzt den Mund auf? In der Schule, wenn gemobbt wird oder wenn Leute ungerecht behandelt werden. Ich verspreche allen, die zur Schule gehen, es wird am Arbeitsplatz nicht besser. Also stellt euch, bereitet euch vor. Im Bus, wenn Leute angemacht werden, weil sie vielleicht aus dem falschen Land kommen oder auch einfach nur so, sage ich dann was? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass man, wenn man in so eine Situation gerät, dass man wie gelähmt ist. Nachher fallen einem tausend Sachen ein, die man hätte sagen können. Aber in der Situation ist man überhaupt nicht schlagfertig. Es gibt ja diesen alten Begriff Treppenwitz. Also damit ist nicht Witz gemeint, sondern Gewitztheit, Klugheit. Dass wenn man beim Fürsten oder beim Vorgesetzten im Büro ist, dann fällt einem gar nichts ein. Da ist man doof. Egal, was der sagt. Und wenn man dann rausgeht im Treppenhaus, dann sagt man sich, Mensch, das hätte ich sagen müssen, das hätte ich sagen müssen. Ja? Das ist die Klugheit, die erst im Nachhinein kommt. Und ich denke, jeder Mensch hat auch so seinen Rahmen. Also wenn ich mich hier umgucke, ich kenne ja in der Gemeinde auch viele Leute, weil wir ja seit langem auch hier sind, dann weiß ich natürlich, es gibt so unendlich mutige Leute. Die haben das Problem scheinbar gar nicht. Die hauen es einfach raus. Woher kommt das? Ist das einfach Natur gegeben? Liegt irgendwie im Gehirn? Kann man vielleicht heutzutage mit irgendeinem Hirnscanner nachweisen? Oder ist das Erziehung, Prägung? Ja, die Geschwister Scholl kamen aus einer Familie, wo schon der Vater ein mutiger Mann war, der mit den Nazis im Konflikt stand. Sie haben auch natürlich tolle Bildungsvoraussetzungen gehabt. Aber wie viele andere haben nichts gemacht, haben keine Flugblätter verteilt. Was ist das eigentlich? Vielleicht fragt man sich auch manchmal so im Stillen, wie kann es einem das wert sein? Wie kann es einem das wert sein? Klar, ich bin nicht mal bereit, meine Meinung zu sagen. Aber wie kann es einem das wert sein, dafür Hab und Gut zu riskieren? Oder die persönliche Freiheit, die körperliche Unversehrtheit oder sogar das eigene Leben? Und was wir heute in der Apostelgeschichte lesen, hat mit dieser Frage zu tun. Was ist die Antwort des christlichen Glaubens darauf? Wie werden Menschen mutig? Und wir reden in Apostelgeschichte 3, 4 und 5 über Leute, die so auffällig mutig, selbstbewusst sind, dass die Umgebung erstaunt darüber ist, denn sie waren es von Natur aus nicht. Die Menschen, über die wir hier reden, Petrus, Johannes, die anderen Apostel, sie waren von Natur aus nicht die Menschen, denen das in die Wiege gelegt worden war. Sie kamen aus einem unterdrückten Volk, auch noch aus der schlechtesten Gegend. Sie waren von klein auf daran gewöhnt, dass es doppelten Druck gab von der römischen Obrigkeit, von den Besatzern und von der religiösen Elite. Sie hatten es nicht gelernt, große Reden zu schwingen, und sie hatten auch ganz persönlich bewiesen, dass sie quasi staatlich anerkannte Feiglinge waren, denn sie hatten ja ihren besten Freund Jesus, ihr Vorbild, verraten. Johannes hatte sich in seine familiären Connections weggeduckt. Petrus hat Jesus verleugnet. und alle anderen sind sowieso weggelaufen. Und plötzlich stehen sie da und sind mutige Leute. Und wenn ihr in die Bibeltexte reinguckt und vielleicht auch eine alte Übersetzung nimmt, dann gibt es einen Moment, wo die Umgebung sagt, man staunt über den Freimut dieser Leute. Freimut ist so ein altes Wort, das es heute nicht mehr gibt, so wie andere schöne Wörter wie Anmut oder was gab es nochmal, Mumpitz oder Contenance. Und die sind in der modernen Sprache nicht eins zu eins übersetzbar. Freimut bedeutet, also dass man natürlich mutig ist, aber dass man auch so eine innere Freiheit dabei hat, so eine Souveränität und auch dabei irgendwie eine gute Laune ausstrahlt. Also nicht so ein miesepetriges Etwas. Gibt ja auch Menschen, die immer widersprechen, aber die sind schrecklich, weil die so viel negative Energie ausstrahlen. Sondern Freimut ist das andere. Gut gelaunt, frei und mutig. Und das ist das Geheimnis, um das es in Apostelgeschichte 4 und 5 geht. Und wir können uns das jetzt einmal anschauen. Aus Feiglingen werden mutige Leute. Ich würde euch das wahnsinnig gerne komplett vorlesen. Ihr kennt meine Neigung dazu, lange Bibeltexte vorzulesen. Ich habe es heute mir verboten, weil es einfach zu viel geworden wäre. Ihr müsst es also in der Bibellese selber nachlesen. Wir werden nachher nur ein paar Verse rausgreifen und ich erzähle euch die Geschichte kurz. Also der Mann an der schönen Pforte, der Mann, der gelähmt war von Jugend auf, sitzt da, Petrus und Johannes kommen. Er bittet sie um ein Almosen, anstelle dessen heilen Petrus und Johannes diesen Mann. Er sprang und er sang und er lobte Gott, heißt es dann in einem Kinderlied zu dieser Geschichte. Also es ist eine Riesenparty, eine absolute Sensation. Und dann nutzt Petrus diese Gelegenheit, um zu erklären, wie das passiert ist und die gute Nachricht von Jesus zu verkünden. Weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung die Tür zu Gottes heilender Kraft aufgemacht hat. Und viele werden jetzt gläubig, aber die herrschende religiöse Klasse findet das natürlich nicht gut. Sie waren ja letztendlich auch verantwortlich dafür, dass Jesus gestorben war. Und jetzt geht es um ganz viel Gegenwind und ganz viel Mut. Die Jünger werden zweimal verhaftet, erst Petrus und Johannes wieder freigelassen, später alle Apostel nochmal gemeinsam verhaftet, müssen immer die Nacht im Gefängnis verbringen. Sie werden bedroht, eingeschüchtert, ausgepeitscht am Ende sogar. Aber es wirkt irgendwie alles nicht. Je mehr sie bedroht werden, desto mutiger werden sie. Und jetzt fallen ganz großartige Sätze, von denen ich euch nur ein paar nennen will. Hier der Anfang: vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen, also den religiösen Autoritäten, folgende Antwort. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Das ist der Kern der gesamten Botschaft in diesem Kapitel. Und dann das berühmte Wort, Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen, als der Name Jesus. Dieser Vers ist auch deswegen besonders bekannt und umstritten, weil er oben auf dem wieder aufgebauten Berliner Stadtschloss in dieser blauen Borte, die ihr da sehen könnt, ihr könnt die Schrift jetzt nicht lesen, aber da steht dieser Vers zusammen in Verbindung mit einem anderen Vers aus Philipper 2. Wenn ihr mal in Berlin seid, das ist ja komplett neu aufgebaut worden, war ja dem Erdboden gleich gemacht, sehr, sehr schön geworden, für 3 Euro könnt ihr mit dem Aufzug hochfahren und da oben auf diese Terrasse gehen. Da kann man auch sehr schön Kaffee trinken, aber ihr könnt euch das dann da angucken. Und als das restauriert wurde, war das umstritten, weil natürlich Leute gesagt haben, Mensch, so ein krasser Bibelvers, ist das nicht exklusiv? Was ist denn mit den anderen Religionen? Was ist mit Menschen, die gar nicht an Gott glauben? Sind die jetzt alle, wollt ihr die jetzt alle wie 1800 irgendwie niedermachen? Irgendwie kann man das ja verstehen, dass Menschen sich diese Frage gestellt haben. Aber wenn man jetzt Apostelgeschichte 4 und 5 liest, dann weiß man ja, dass es um diese Frage überhaupt nicht ging, als Petrus das gesagt hat. Da ging es nicht um andere Religionen. Es ging darum, dass er den religiösen Führern, die vor ihm standen, eins gesagt hat: Ihr habt nicht das letzte Wort. Es gibt diesen einen Mann, der für alle steht, die mutig waren und dafür umgebracht worden sind. Und der das als Unschuldiger alles auf sich genommen hat. Und deswegen gibt es keine Autorität und keine Macht auf dieser Welt, die für sich in Anspruch nehmen darf, dass man ihr nicht widerspricht, wenn sie Unrecht tut. Das ist der Kern dieser Botschaft. Und deswegen gehört das eigentlich auch auf so eine Königskuppel. Das war ja das Schloss des Königs, weil es diese Botschaft bedeutet. Egal wie prächtig dein Schloss ist, es gibt eine Autorität, vor der auch du dich beugen musst und auf die man sich berufen kann. Und dann natürlich die ganz berühmten Verse, die ich euch auch nicht vorenthalten darf, wo Petrus und Johannes sagen: Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und vielleicht noch krasser und mit einer unbegreiflichen Wirkungsgeschichte durch die ganze Kirchengeschichte: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Diese Sätze fallen hier und sind wirklich so großartig. Und das alles findet statt in dieser Atmosphäre von Mut, Freiheit und guter Laune. Und ganz in der Mitte, zwischen diesen beiden Verhaftungen und Verhören, steht das Geheimnis: Die Gemeinde kommt zusammen und betet zu Gott und bittet ihn um Freimut durch den Heiligen Geist. Und das passiert. Und dadurch werden Menschen, die von Hause aus nicht so waren, plötzlich zu freimütigen, gut gelaunten, mutigen und freien Menschen. Und wir haben letzte Woche von Felix das mit Blick auf das Thema Heilung gehört. War das nur damals oder kann das auch heute passieren? Das, was er letzte Woche gesagt hat, gilt für dieses Thema genauso. Ja, das kann nicht nur heute passieren, das passiert bis heute. Menschen werden verwandelt dadurch, dass sie in diese Beziehung zu Gott kommen, und Menschen verändern sich. Ich habe auf diese Frage, wie werden wir denn jetzt mutig, in der Geschichte für mich drei Antworten gefunden, und die möchte ich mit euch kurz durchgehen. Die erste Antwort: Wie werden wir mutig? Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Als die Jünger gefragt werden: Wie habt ihr den Mann gesund gemacht? Wie konnte das geschehen? Da sagen sie: Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Und später, das haben wir schon gelesen, sagen sie: Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es geht nicht um etwas, was einfach nur passiert war, sondern um etwas, was sie persönlich erlebt hatten. Sie waren dabei gewesen. Sie waren Zeugen der Auferstehung. Und das ist im Kern das, was alles verändert hat. Am Kreuz hat Jesus, wie das mal ein früherer Papst gesagt hat, Hass in Liebe verwandelt. Am Kreuz hat sich exemplarisch und auf für alle Zeit gültige Weise alles entfaltet, was es Dunkles gibt in menschlichen Herzen, was Bosheit und Schuld bedeutet. Und Jesus hat als Sohn Gottes all das angenommen, mit Liebe beantwortet und ist in den Tod gegangen. Und Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Gott hat ihn auferweckt und damit gesagt: Für jeden, der weiß, dass er auch dazu gehört, für jeden, der weiß, dass er das auch braucht, ist hier meine Antwort. Es ist die unendliche Quelle von Vergebung, von Kraft und Veränderung, mit der Gott alles Schreckliche, was Menschen tun, was wir tun, bis heute bereit ist zu beantworten, wenn wir uns darauf einlassen. Und das ist der Kern der Verwandlung und der Kern dessen, was es zu sagen gibt im christlichen Glauben. Ich mache einen ganz kleinen Bogen für diejenigen, die auch ein Interesse ein bisschen mehr an der Tiefe der Dinge haben. Das erste ist, was am Kreuz geschah. Das ist nicht einfach zu verstehen. Ich habe das jetzt gerade mal so gesagt. Aber das ist ein sehr tiefes Thema. Und die Kirche, die Gemeinde, hat das auch nur schrittweise entdeckt und verstanden. Und wenn man das Neue Testament durchgeht, merkt man, wie das sich immer weiter vertieft und erweitert. Jesus hatte das seinen Jüngern ja auch so angekündigt, dass sie das schrittweise verstehen würden. Aber hier ganz am Anfang, wir sind ja noch in den ersten, weiß ich nicht, 3 Monaten nach Kreuz und Auferstehung, da ist die Botschaft erstmal ganz einfach. Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Das heißt, Menschen haben Jesus getötet und Gott hat ihn auferweckt. Es gibt ja Menschen, die sich fragen, ja, was heißt, warum hat Gott da ein Opfer verlangt? Wie kann Gott seinen eigenen Sohn töten und so weiter? Hier ist das erstmal ganz einfach mitgeteilt von den Augenzeugen, was der Kern der Sache ist und bleibt. Menschen haben Jesus getötet und Gott hat ihn auferweckt. Und das ist der Kern und Ausgangspunkt von allem Weiteren, was sich dann entfaltet, was dann auch nach und nach tiefer verstanden wird. Als Petrus und Johannes vor dem Mann stehen, der noch gelähmt ist, und er sie um ein Almosen bittet, da sagt Petrus ja, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesu, sei geheilt. Später wird Petrus in seinem Brief schreiben, ihr wisst, dass ihr nicht mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern durch das Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Und da merkt man schon, wie sich das Verständnis dessen, was da am Kreuz auch noch passiert ist, über das hinaus weiter vertieft und entwickelt hat. Und man kann sein ganzes Leben damit zubringen, und ich würde sagen, man sollte es eigentlich auch, darüber nachzudenken, was am Kreuz passiert ist. Wenn du das nicht verstehst, wenn du da Fragen hast, dann heißt das nicht, dass etwas falsch ist, sondern dass du auf diesem Weg bist, auf dem wir alle sind, immer tiefer zu verstehen, was an diesem Kreuz passiert ist. Und dann will ich auch noch ein zweites Thema ansprechen, weil das in diesem Zusammenhang auch irgendwie, finde ich, reingehört. Wer ist eigentlich schuld an Jesu Tod? Wer hat Jesus umgebracht? Und es gibt so eine Geschichte, die sich total festgesetzt hat und auch in der Christenheit über lange Zeit festgesetzt hat. Und ich weiß gar nicht, ob wir sie schon ganz überwunden haben. Die Juden haben Jesus ans Kreuz gebracht und umgebracht. Und deswegen mussten sie im Lauf der Geschichte auch so viel dafür leiden, weil sie den Heiland ans Kreuz gebracht haben. Das konnte man über Jahrhunderte in christlichen Werken so lesen. Und natürlich stehen Petrus und Johannes hier vor Menschen, die vor einem rein jüdischen Auditorium. Sie sprechen ja nur zu Juden, deswegen sagen sie, ihr habt ihn kreuzigen lassen. Aber wenn ihr weiterlest und das Gebet, das nachher kommt, mitlest, als sie zu Gott beten, da sagen sie ganz klar, in dieser Stadt haben sich Pilatus und Herodes und alle heidnischen Völker und die Juden verbunden, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Es ist ein Verbrechen, das die Menschheit als Ganzes verübt hat. Und ich wollte das hier auch noch mal so klar aussprechen, weil diese Geschichten manchmal immer noch unterwegs sind und auch lange Zeit eine Quelle für Antisemitismus in der Gesellschaft waren. Wenn man die Geschichte liest, dann stellt man auch fest, die Begegnung mit dem Auferstandenen hat für die Jünger auch bedeutet, dass sie so gelebt haben wie Jesus. Und wenn ihr in der Bibellese Zeit habt oder in euren kleinen Gruppen, geht diese Geschichte mal durch. Felix hat das auch schon gesagt. Ihr werdet feststellen, ganz viel, was die da machen, findet man auch schon in den Evangelien. Es ist im Prinzip, sie tun das, was Jesus auch getan hat. Ganz verblüffend, und das bedeutet letztlich christliches Leben, so handeln wie Jesus. Und eine Begegnung mit Jesus zu haben, klingt vielleicht für manche erstmal eigenartig, aber viele, die hier sitzen, können sagen, ja, das ist nicht eigenartig, das ist ganz normal und das kann bis heute passieren. Und Jesus ist hier in der Gemeinde, wenn sie zusammenkommt, in der Mitte. Das hat er selbst gesagt, und deswegen ist heute und hier eine großartige Möglichkeit für jeden von uns, diese Begegnung zu erneuern und zu vertiefen. Und wenn das für dich ein Thema ist, komm nachher auch noch mal gerne nach vorne, dann können wir zusammen darüber reden und miteinander beten. Ich würde gerne noch ganz viel über dieses Thema der Jesus als Knecht Gottes sagen. Das überspringe ich jetzt. Das gebe ich euch nur als Hinweis dafür, dass ihr vielleicht das mal vertiefen könnt. Ich will nämlich euch die beiden anderen Antworten nicht vorenthalten. Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist der Ausgangspunkt und das Zentrum. Die zweite Antwort ist aber, dass die auch deswegen hier mutig werden, weil sie inmitten der Situation ins Gebet gehen. Sie beten, und ich habe hier euch nur einen ganz kurzen Teil dieses Gebetes mitgebracht. Höre, wie sie uns drohen. Hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu erkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Da ist die Verwandlung zum Mut. Das Gebet zum Vater. Mut, christlicher Mut, hat immer eine Vorgeschichte im Gebet. Es ist nie mein eigener Mut, es ist immer die Vorgeschichte im Gebet. Und deswegen ist das Gebet so wichtig, deswegen ist es so großartig, dass morgen Abend auch hier dieser Gebetsabend stattfindet. Es ist aber nicht nur morgen Abend, sondern in dieser Gemeinde wird montags und auch sonst an vielen Stellen gemeinsam gebetet. Man kann alleine beten, und wenn du alleine betest, ist es der Vater, der im Verborgenen sieht, der dich hört. Amen. Aber das gemeinsame Gebet hat nochmal eine große und tiefe und darüber hinausgehende Verheißung. Und das ist das, was die ersten Christen auch hier erleben. Esther hat uns das ja erklärt, zu den vier Säulen der ersten Gemeinde gehörte die Gebete, Plural, die Gebete. Das heißt, es waren Momente, wo man zusammenkam zum Gebet. Und daraus entsteht die Befreiung. Die Befreiung von Angst, die Befreiung von Druck und Bedrohung. Und manche Menschen fragen sich, warum soll ich denn überhaupt beten? Gott weiß doch eh, erstens weiß Gott sowieso, was richtig ist, hoffentlich. Und zweitens, Gott macht ja eh, was er will. Manchmal wird ein Gebet erhört, manchmal wird es nicht erhört. Motiviert mich nicht sehr. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand hier sitzt, der sich diese Frage noch nie gestellt hat. Und es gibt auf diese Frage, glaube ich, ganz viele Antworten. Ich versuche jetzt mal eine, und ihr habt vielleicht auch andere, die für euch wichtig sind. Gott handelt, wie er will. Absolut richtig. Aber in dieser Welt handelt Gott in aller Regel durch Menschen. Das war nämlich die ganze Idee bei der Veranstaltung, die Welt und die Erde zu erschaffen, dass da Menschen sind und Gott hat gesagt, ihr macht das jetzt hier. Das nicht heißt, dass er nicht mehr da ist, aber er wollte ja, dass es Menschen machen. Und wenn Gott handelt, handelt er durch Menschen. Manchmal, meistens, oft durch Menschen, die das auch irgendwie wissen, aber manchmal auch durch Menschen, die das gar nicht wissen oder es auch gar nicht wollen. Wenn ihr das lest, die beiden Kapitel, gibt es auch da ein Beispiel von einem Mann namens Gamaliel, der gibt einen super Ratschlag. Eigentlich lief das gegen die Laufrichtung. Da ist Gott auf Sendung gegangen, einfach mal durch diesen Mann. Aber in der Regel sind es Menschen, die das schon wissen und wollen. Und manche Dinge passieren dann, die auch natürlich passieren können. Aber wenn Gott übernatürlich wirken will, dann macht er das auch nicht ohne Menschen. Dann macht er das durch Menschen, die beten. Wenn Gott über unsere Möglichkeiten hinausgehen will, dann handelt er durch Menschen, die beten. Und ich muss da nicht dabei sein. Ich kann mich nach draußen stellen. Ich kann das nur von außen anschauen. Natürlich, Gott hat seine Wege. Aber Gebet bedeutet meine Chance, einzutreten in diesen Strom des Handelns Gottes und dabei zu sein, teilzuhaben an dem, was Gott in dieser Welt tun will und tun wird. Und deswegen ist das Gebet so eine großartige und so eine wichtige und verändernde Sache. Gott handelt in dieser Welt durch Menschen, die beten. Interessant ist, wofür die hier beten. Wofür hätten wir denn gebetet, wenn wir gerade noch mal so knapp aus dem Knast rausgekommen wären? Ein gutes Versteck. Mehr einflussreiche Unterstützer. Dass irgendjemand einfach mal tot umfällt, der besonders schlimm war. Dass wir einen Fluchtweg finden. Sie beten dafür, dass sie Freimut bekommen. Ihr Gebet richtet sich darauf, dass sie weiterhin die Klappe aufmachen und dazu den Mut haben. Und das ist ein total gottgefälliges Gebet und das wird hier über alle Maßen erhört. Und sie beten dafür, dass Gott diesen Freimut beglaubigt, begleitet, so wie Petrus das letzte, wie Petrus war leider nicht da, Felix, wie Felix das letzte Woche erklärt hat, aber es war auch nicht schlecht, dass Gott das, was er tut, auch auf übernatürliche und überraschende Weise beglaubigt durch Zeichen und Wunder. Also, Gebet ist die Einladung in den Strom des Handelns Gottes. Und jetzt kommen wir zum Schluss mit der dritten Antwort. Wir haben die Begegnung mit dem Auferstandenen gesehen. Wir haben dieses Geheimnis in der Mitte des Gebets gesehen. Und die dritte Antwort ist die Verwandlung durch den Geist, den die Jünger hier nochmal ganz neu erleben. Und ich möchte jetzt erstmal Verständnis äußern für alle, die sagen, also jetzt bin ich raus. Das mit Jesus, okay. Mit Beten, gut und schön. Aber Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das finde ich total strange. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon mit Leuten geredet, die so reagiert haben, wenn dieses Thema drauf kam. An Pfingsten hat man ja immer solche lustigen Gespräche. Der Heilige Geist kommt ja in vielen Gesprächen nur noch so als, wie soll man sagen, als lustige Erwähnung vor, weil viele Menschen damit heutzutage einfach nichts mehr anfangen können. Und irgendwie kann ich das auch verstehen. Aber wenn man das Neue Testament und die Bibel so liest, dann ist es gar nicht strange, es ist ganz normal. Es war für die Jünger natürlich eine überwältigende Erfahrung, aber es war nichts, was jetzt für einige Superreligiöse da war, sondern an Pfingsten kam der Heilige Geist ja auf alle, die da waren. Und das ist ja auch der Kern des Gedankens. Und es geht einfach darum, dass Gott durch seinen Geist seine Gegenwart in mir, in seiner Person realisiert. Und ich kann gar nicht in Verbindung mit diesem Gott kommen, ohne dass dieser Heilige Geist, der ja nichts anderes ist als Gottes Geist selber, daran mitwirkt und dann auch in mir mehr und mehr Raum gewinnt. Und das ist nicht strange, das ist einfach das, was es heißt, Christ zu sein. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder neu dazu einladen lassen. Und der Heilige Geist, das haben wir schon gesehen, gerade beim Gebet, bewirkt hier Mut, Freiheit und gute Laune. Der Heilige Geist bewirkt übernatürliche Dinge, ja, aber er bewirkt Dinge, die so normal sind und so normal sein sollten, dass sie in unserer Welt schon wieder ungewöhnlich sind. Wie es in einem Brief des Apostel Paulus heißt, Friede, Freude, Dankbarkeit, Dinge, die einfach jeder gerne hätte. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und das ist zu spüren und zu merken. Und deswegen will ich mit diesem Gedanken abschließen. Ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier auch auf der Folie habe. Jetzt geht es hier gerade nicht weiter. Nein. Wir haben am Anfang gelesen, und die 3 Minuten nehmen wir uns jetzt noch, als Petrus da mit seiner Predigt anfängt, da sagt er ganz ironisch zu den Leuten, wenn wir heute hier über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden. Also das ist ja, er sagt ihnen sozusagen, hey, wir stehen vor Gericht steht man doch, weil man irgendwas verbrochen hat oder weil einem irgendwas Schlimmes vorgeworfen wird. Wir werden hier wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört. Und das ist das, was die Frucht des Heiligen Geistes im Kern bedeutet, Wohltat. Später in Apostelgeschichte 10 sagt Petrus in einer anderen Predigt, Jesus ging erfüllt vom Heiligen Geist durch diese Welt, wohltuend und heilend. Wohltuend und heilend. Und diese Welt wartet auf wohltuende Menschen. Und vielleicht sagst du dir, okay, das muss ich mir leider auch sagen, wenn es um Wunder und Übernatürliches geht, Feuer vom Himmel, übers Wasser gehen, habe ich noch nicht erlebt, habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht ist es aber auch gar nicht das, was Gott im Moment möchte, wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin. Ich glaube, dass Gott stattdessen auf der Suche ist nach Menschen, die wohltuend sind. Und bei denen das aus einer inneren Quelle kommt, nicht rausgepresst, nicht ich mache das ausnahmsweise mal, sondern aus diesem Überfluss, wie Jesus gesagt hat, wenn ihr an mich glaubt, dann wird da eine Quelle in euch entstehen. Und er sprach natürlich vom Heiligen Geist, die überströmt in das Leben, das sich wirklich lohnt, in das ewige Leben, wie das Neue Testament das nennt. Und das sind vielleicht die Wunder, die ich tun kann. Die Wunder, die du tun kannst, die heute noch passieren können, die morgen passieren können, in der Schule, bei der Arbeit, im Bus. Dass ich einfach durch die Begegnung mit dem Vater, mit Jesus, durch die Kraft, die aus dem Gebet kommt und durch die Gegenwart Gottes, durch den Heiligen Geist in mir so viel gute Laune habe, so viel Freiheit und dann auch so viel Mut, das zu tun, was wohltuend ist, das zu sagen, was wohltuend ist, mich auf die Seite von Menschen zu stehen, die sich im Moment nicht selbst vertreten können und einfach das zu machen, wofür Jesus auf diese Welt gekommen ist. Was ist meine Antwort auf diese drei Fragen? Was ist für dich das Thema heute Morgen? Ihr habt mir jetzt lange zugehört. Wir hören jetzt noch ein Lied, das nochmal den Spirit zum Ausdruck bringt, den die Apostel damals hatten und der bis heute wirkt. Und ich lade euch ein, noch einmal aufzustehen für ein kurzes Gebet vorher. Herr Jesus, danke, dass du auf dieser Welt warst, dass du hier unterwegs warst, wohltuend und heilend. Ja, und wir leben in einer Welt, wo wir das für diese Welt und für unser Leben so sehr brauchen. Danke, dass du uns verwandeln willst. Und ich bitte dich für alle, denen du vielleicht heute Morgen durch deine Gegenwart was gezeigt hast, dass jetzt der Mut da ist, das nicht fallen zu lassen, sondern den nächsten Schritt zu tun, hier nach dem Gottesdienst nochmal nach vorne zu kommen, das Gespräch zu suchen, gemeinsam ins Gebet zu gehen für Dinge, die uns beschäftigen. Danke, dass das durch deinen Geist hier und heute Wirklichkeit werden wird. Amen.